Wir waren gegen Ende des ersten Samuel-Buches stehen geblieben, wobei das auch kein Problem ist, dass wir jetzt nicht mit Ende des ersten Samuel-Buches aufgehört haben, weil die Trennung zwischen den beiden Büchern eigentlich sehr künstlich und spät ist. Man das irgendwann gemacht hat, weil einfach es als ein Buch zu lang war. Es gibt nicht eine wirkliche Trennung und von da ist es relativ egal, wo man nun die Pause macht. Wir haben heute die Kapitel 25 bis 27, hatten ja vorher die Erzählung von David, der vor Saul geflohen ist und dann aber Saul eigentlich in Davids Fänge fast gerät in der Höhle von En-Gedi, aber David sich entscheidet, dass er ihn nicht tötet und es sieht für einen Moment so aus, dass sie sich irgendwie versöhnen, aber so ganz geheuer ist die Sache wohl auch nicht, wie man nachher sehen wird. Und David befindet sich jetzt im südlichen Teil Judäas, in der Gegend von Karmel und Maon, nicht zu verwechseln, dieses Karmel mit dem Karmelgebirge bei Haifa im Norden des Landes. Das ist ein anderes Karmel. Da hat man auch Ausgrabungen von gemacht. Das befindet sich etwas südlich von Hebron. Und es ist also eine Gegend, die Halbwüste ist. Eben nördlich von der Negev-Wüste und westlich von der Wüste zum Toten Meer her. Und von daher auch bis heute eine Gegend, die landwirtschaftlich nicht so gut zu bewirtschaften ist. Also eher Kleinviehzucht. Und dort wird also von einem Herrn namens Nawal, dem Karmeliten, erzählt. Und Nawal ist eigentlich schon ein verdächtiger Name, denn Nawal ist auch etwas, ein böser Mensch, ein unmoralischer Mensch. Das sagt eigentlich dieser Name schon. Und damit ist in dem Moment, wo dieser Name fällt, eigentlich schon klar, dass das wohl keine gute Geschichte werden wird. Und dieser Nawal ist ein reicher Herdenbesitzer offensichtlich. Und es scheint, dass sich David in dieser Zeit davon ernährt hat, Schutzgelder einzunehmen, indem er also einerseits Hirten geschützt hat, aber auch dafür Geld genutzt hat. Das könnte man auch als Mafia-Methode bezeichnen. Und jedenfalls schickt David seine Leute los, um den Lohn für Nawal von Nawal einzufordern. Und Nawal ist nicht bereit, das zu zahlen und ist der Meinung, dass er nicht irgendeinem dahergelaufenen Outlaw was zahlen will, und daraufhin ist David dann auch sehr wütend und sagt auch, wofür haben wir eigentlich gearbeitet, die Leute von Nawal geschützt, und macht sich auch den Weg, ihn und vielleicht auch seine ganze Familie, sein ganzes Haus zu töten. Und Nawals Frau Abigail, die sowohl als schön als auch als weise beschrieben wird, erkennt offensichtlich die Gefahr und macht sich auf den Weg mit
Darf ich
viel.
zwischendurch was sagen? Ich glaube, dass der Fehler irgendwo bei Webex liegt. Ich habe jetzt gerade festgestellt, Frau Meurer ist jetzt mit Gastgeberrechten eingewählt. Das heißt, Frau Zucchetto Dibur und ich können nichts mehr machen und das passiert normalerweise nicht. Also wenn man sich normalerweise anmeldet, klaut man nicht die Gastgeberrechte. Da muss irgendwas bei Webex gerade durcheinander sein. Und deswegen, sonst hätte ich jetzt hier ein bisschen für Stummschaltung gesorgt, damit nicht so ein Grundrauschen drin ist.
Ich glaube,
Entschuldigung,
Herr
aber
Schobes muss sich noch stumm
Herr Schobes muss
schalten,
sich stumm
soweit ich das
schalten.
sehe.
Und ja, wir müssen jetzt möglicherweise damit leben, weil ich glaube, jetzt Frau Meurer zwischendurch zu erklären, wie man die Rechte zurückgibt, ist nicht so sinnvoll. Aber ich sehe das mal als Indiz, dass hier irgendwas bei Webex selbst nicht in Ordnung ist, denn das passiert normalerweise nicht.
Ja, aber ich habe mich auch sonst noch nie mit Kennwort anmelden müssen, sondern einfach nur auf den Link gedrückt und das war's. Also offensichtlich ist da irgendein Problem. Ja, wir waren bei Abigail, die sich auf den Weg macht, mit allen möglichen guten Dingen, die David zu bringen, um ihn zu versöhnen und sagt ihm auch, nein, ich bin schuld, ich habe nicht rechtzeitig gemerkt, dass deine Leute gekommen sind, sagt auch einige wenig nette Dinge über ihren Mann, dass er eben Nawal heißt und auch ein Nawal ist. Und auf die Weise gelingt es ihr, David zu besänftigen. Sie kehrt nach Hause zurück, sagt ihrem Mann gar nicht, was sie gemacht hat. Er ist auch gerade halb betrunken bei einem Gelage, dass er offensichtlich nach Ende der Schafschur gemacht hat, und als ihm dann am nächsten Tag klar wird, was geschehen ist, heißt es, dass ihm sein Herz in der Brust eigentlich erstarrt, und einige Tage darauf stirbt er dann. Und nachdem das David hört, schickt er zu Abigail und möchte sie als seine Frau holen. Und Abigail macht sich auch auf den Weg und wird seine Frau. Und gleich darauf hören wir, dass er noch eine Frau, Avinoam, heiratet. Und darauf folgt dann, dass seine eigentliche erste Frau, Michal, von deren Vater Saul an einen anderen Mann gegeben wird. Und von daher habe ich auch gedacht, sowohl Abigail, die eigentlich eine ganz spannende Frau ist, die versucht, aus dieser Situation irgendwie rauszukommen, als natürlich auch Michal, von der wir ja auch schon einiges gehört haben und jetzt eben von deren neuer Verheiratung hören. Also von daher habe ich dazu was rausgesucht. Dann folgt das nächste Kapitel, wo uns am Anfang erzählt wird, dass Samuel gestorben ist, der uns ja gerade am Anfang des Buches begleitet hat und ja auch dann derjenige war, der schließlich David gesalbt hat und auch Saul verkünden musste, dass sein Königtum ein Ende hat. Und David flieht weiter vor Saul. Und von daher haben wir nochmal eine Geschichte, wie die beiden sich begegnen. Und David hätte nochmal die Möglichkeit, Saul zu töten, verzichtet aber wieder darauf. Da habe ich auch dann einen Text ausgesucht, der die beiden Geschichten, also die eine Begegnung, die wir beim letzten Mal hatten, und den heutigen Text miteinander vergleicht. Und man fragt sich natürlich auch sofort, wieso wird diese Sache zweimal erzählt, dass sie sich begegnen und David sich entscheidet, Saul nicht zu töten. Und danach, obwohl sie auch noch mal in Frieden auseinandergegangen sind, sagt sich David offensichtlich, er muss aus dem Machtbereich Sauls gehen und geht noch mal zu dem Philisterkönig Achish, zu dem er ja schon mal gegangen war, und verdingt sich eigentlich dem, bittet ihn aber, dass er ihm eine Stadt eher ein bisschen weiter weg, eine abgelegene Stadt Ziklag gibt, und lässt sich da nieder und macht offensichtlich ziemlich brutale Kriegszüge von dort. Es wird auch erzählt, dass er da in den Orten, die er erobert, kein Mann, keine Frau, kein Kind am Leben lässt. Das ist auch die Frage, was das nochmal für eine Funktion hat in dem Kontext. Auch dazu haben wir dann nachher noch einen Text. Das wären also die drei Themen, die uns zu jedem Kapitel, oder eigentlich vier, waren die beiden Frauen, die uns zu jedem Kapitel nochmal begleiten sollen. Ja, der erste Text eben befasst sich mit Abigail, eine moderne Veröffentlichung, eigentlich die Doktorarbeit von Chaya Schrager Ben Ayun, die eben ein Doktorat in Bibelwissenschaften gemacht hat und ansonsten als Schriftstellerin eher Kinderbücher, teilweise auch zu biblischen Themen verfasst hat. Und da ist wirklich die Frage, ja, wie ist diese Beziehung zwischen David und Abigail, wie kann man die verstehen? Und sie bringt eben auch einige traditionelle Auslegungen und setzt sich damit auseinander. Der Talmud spielt auf die unmoralische Grundlage der Heirat Abigails mit David an und stellt sie als Verführerin dar. Weil Abigail warnt ihn ja, nicht Nawal zu töten, um sich nicht mit Blut zu beflecken. Und im Hebräischen kommt das Wort Blut Damim im Plural vor, was eigentlich unnormal ist. Das ist genau wie im Deutschen, deswegen habe ich es gar nicht ins Deutsche übersetzen können. Im Deutschen gibt es gar keine Pluralform von Blut. Und da fragen die Ausleger dann natürlich sofort, warum kommt es im Plural? Das muss also eine doppelte Bedeutung haben. Und der Talmud fragt dann eben weiter, das bedeutet doch zweimal Blut. Warum das? Und jetzt geht es eigentlich auf das Blut der Frau, die ihre Monatsblutung hat und in dem Sinne auch unrein ist und eben mit der man keinen Geschlechtsverkehr haben darf. Sondern dies lehrt, dass sie ihren Unterschenkel enthüllte und er, David, ging in seiner Begierde nach ihr drei Parasangen, das sind insgesamt etwa 12 Kilometer, also eine ziemliche Strecke, und sagte zu ihr, sei mir hörig. Sie sagte zu ihm, dies soll dir nicht zum Missgeschick sein. Also man könnte sagen, einerseits verführt sie ihn, aber andererseits sagt sie Stopp und nicht weiter. Radak, einer der mittelalterlichen Ausleger, bringt in seiner Erklärung zum Wort Avigal, der Name wird nämlich in Vers 32 ohne das I geschrieben, Midrashim, die Avigals Lauterkeit bezweifeln. Denn als sie sagte, und erinnere dich dann, also wenn du König sein wirst, deiner Magd, gab sie sich ihm preis. Und weil sie sich ihm preisgab, beeinträchtigte die Schrift ihre Namensnennung. Denn oben nennt sie sie Abigail und hier Abigail. Also sie hat sozusagen einen Buchstaben in ihrem Namen verloren, weil sie ihm so eine Anspielung gemacht hat. Vielleicht kommen wir doch noch irgendwie zusammen. Die Bezugnahme auf Abigail in diesem Sinn von Opportunismus und Vulgarität findet sich auch in der modernen Auslegung. In derselben kritischen Sicht behaupten andere, dass sie sich anzupassen und die Situation auszunutzen wusste, dass sie ihre Lage durch die Heirat mit David, dem ausersehenen König, verbessern wollte, sei es wegen ihrer gescheiterten Ehe mit Nabal, sei es aufgrund politischer Erwägungen. Manche gehen so weit anzunehmen, dass sie sogar den Tod Nabals, der ihm im Weg stand, wollte. Die Darstellung der sich preisgebenden Frau, die auf unmoralische Weise ihre Heirat mit David plant, entspricht meiner Meinung nach nicht dem Geist der Schrift. Abigail machte sich auf den Weg, David zu treffen, um ihn daran zu hindern, Nabal, ihr selbst und den übrigen Leuten in ihrem Haus Schaden zuzufügen. Es ist nicht anzunehmen, dass sie zu einem Zeitpunkt, an dem ihr Leben an einem seidenen Faden hing und sie nicht wusste, ob es ihr gelingen würde, David von seinen Racheabsichten abzuhalten, mit romantischen Wunschträumen beschäftigt war und ihre Zukunft plante. Darüber hinaus hatte sie bei ihrem gegenwärtigen persönlichen Status als verheiratete Frau keine Möglichkeit, David zu heiraten. Auch der Tod Nawals war von ihrem Standpunkt aus gesehen ein unerwartetes Ereignis. Und sie konnte nicht wissen, dass, wenn sie verwitwet sein wird, David sie wirklich heiraten wolle. Auch die verdächtige Formulierung in ihren Worten „Und erinnere dich dann deiner Magd“ wird nicht als konkrete Bitte ausgesprochen und ihre Harmlosigkeit sollte nicht angezweifelt werden. Nicht nur, dass der Vers nicht auf eine Atmosphäre der Verführung anspielt, es gibt in der Geschichte Abigails keine Verführung im Stil der fremden Frau, die den jungen Mann verführt, wie im Buch der Sprüche, oder auf eine intime Beziehung im Verlauf der Begegnung zwischen David und Abigail, sondern er betont, dass sie sich am Ende der Begegnung trennen und jeder seines Weges geht. Und David nahm aus ihrer Hand, was sie ihm gebracht hatte, und sagte zu ihr: „Geh in Frieden in dein Haus hinauf. Sieh, ich habe auf deine Stimme gehört und erweise dir Gunst.“ Und Abigail kam zu Nabal. Die Begegnung zwischen Abigail und David war spontan und nicht als Begegnung von Liebenden geplant. Die Beziehung, die sich zwischen ihnen entwickelte, war ein Nebeneffekt dieser Begegnung. Man kann nur vermuten, dass Abigail im Laufe der Begegnung von Davids Charme erfasst wurde und der emotionale Prozess, den sie durchmachte, erklärt die Schnelligkeit, mit der sie seinen Heiratsantrag annahm. Der Heiratsantrag erreicht Abigail durch eine Gesandtschaft, die David zu ihr entsandte. Sie weist auf die geografische Entfernung zwischen David und Abigail hin und bestätigt die Annahme, dass die beiden nicht sündhaft zusammen waren. Abigail nimmt den Antrag mit einer Reaktion der Selbsterniedrigung an. Sie erklärt ihre Bereitschaft, eine Magd zu sein, die die Füße der Knechte Davids wäscht. Ralbak fasst ihre demütigenden Worte als anerkannte Norm auf. Sie sagte dies als Zeichen der Demut, um zu erklären, dass sie damit zufrieden sei, die Frau eines der Knechte Davids zu werden und dessen Füße zu waschen, wie es bei einer Frau ihrem Mann gegenüber üblich ist. Die außerordentliche Selbsterniedrigung Abigails, der starken und weisen Frau, erregt jedoch bei den Auslegern Verwunderung und eine Vielzahl von Reaktionen. In einer feministischen Perspektive wird Abigails Gehen zu David als demütigendes Ereignis eingeschätzt, das ihre Person herabsetzt. Andere legen ihre Worte als Preisgabe aus und sehen in Abigails Bereitschaft, die Füße der Knechte Davids zu waschen, eine erotische Anspielung. Wieder andere sehen in ihrem Gehen zu David eine Unterwerfung unter die männliche Macht. Im Gegensatz zu diesen Äußerungen möchte ich behaupten, dass Abigail gerne und aus freiem Willen zu David ging. Und trotz ihrer Selbsterniedrigung handelte sie als unabhängige Frau von Stand. Die Benutzung demütigender Ausdrücke war eine anerkannte Norm, um dem Gesprächspartner gegenüber Höflichkeit, Schmeichelei und Ehrerbietung auszudrücken. Selbsterniedrigung ist eine anerkannte Redeweise einer Person, die ein wichtiges Angebot bekommt. Durch das Schaffen eines Standesunterschiedes zwischen sich und demjenigen, der das Angebot macht, drückt man die große Ehre aus, die einem zuteil wird. Eine Bekräftigung unserer Worte findet sich in den benachbarten Versen, in denen sich der Erzähler beeilt, den demütigenden Eindruck der Worte Abigails auszulöschen und beschreibt, wie sie sich im königlichen Gepränge auf einem Esel reitend und, wie bei bedeutenden Frauen üblich, begleitet von ihren 5 Dienerinnen auf den Weg macht. Abigail, die sich beeilt, David zu folgen, zeigt keinerlei Zeichen des Bedauerns über den Tod ihres Mannes. Nicht einmal äußerliche Trauerbräuche werden beschrieben. Es scheint, dass es zwischen ihr und Nawal keine Liebe gab. Jetzt, wo sie Witwe ist, lässt sie ihren geheimen Gefühlen freien Lauf und zeigt darin einen sehr menschlichen Zug in ihrer Persönlichkeit. Ihr Mitgehen mit David, ohne Zustimmung anderer Familienangehöriger und ohne Sorge um ihre wirtschaftliche Zukunft, stützt ihre Charakterisierung als unabhängige Frau, die Verantwortung für ihr Leben übernimmt. Es ist anzunehmen, dass Abigail ihr Haus nicht nackt und ohne alles verließ. Und ihr Hinausgehen aus dem Haus in Begleitung ihrer 5 Dienerinnen ist ein Beleg dafür. Abigail lässt die Annehmlichkeiten eines sesshaften Lebens hinter sich, wählt eine Lebensweise, an die sie nicht gewöhnt ist, und wird zum Flüchtling in fremden Regionen. Ihr letzter Schritt bekräftigt ihre Charakterisierung als wagemutige Frau mit einem Hang zum Abenteuer. Ja, soweit die unterschiedlichen Versuche, wie man diese Frau, die in einer etwas schwierigen Situation sich wiederfindet, wie man das interpretieren kann. Sind da Nachfragen, Anmerkungen? D'accord.
Ja, bin ich zu hören?
Ja.
Ja, okay. Ich habe natürlich nur Übersetzungen. Ich habe mich nicht so mit dem Hebräischen beschäftigt. Aber es geht hier natürlich um, wovon ich sage, ja, das kann so sein. Aber ein Gefühl oder etwas, ich dachte, was auch mitspielen könnte, ist eine Frage von mir: Ist das nicht Scham auch von ihr gegenüber ihrem Mann, was der getan hat, wie auch, was sein Name Nawal bedeutet? Also, das ist nur, was bei mir hochkam bei der Lesung von der Kapitel.
Ja, das ist sicher auch eine Möglichkeit, dass es nicht nur ist, dass sie sieht, David kann allen gefährlich werden, sondern dass sie wirklich meint, dass ihr Mann sich unmöglich benommen hat. Und dass die Bibel das so sieht, wird ja eben durch seine Namensnennung auch so zum Ausdruck gebracht. Und es lässt dann natürlich, denke ich, irgendwo die Frage stellen, wie kommt es, dass sie mit diesem Mann verheiratet ist, von dem sie ja wohl weiß, dass er ein ziemlich unangenehmer Typ ist. Aber natürlich, sie kann verheiratet worden sein. Das ist ja in der Zeit durchaus möglich. Und wenn sonst keine weiteren. Ja, doch, da ist Herr Schobes. Sie sind noch nicht.
Ja,
Ja,
das war
jetzt kommen
mein
Sie wieder.
Problem gerade.
Ja, okay, jetzt geht's.
Nun haben wir zum Glück nicht diese ganzen Herleitungen, warum sie ihn um den David umgarnt haben sollen, heute vorgetragen gekriegt. Ich finde das ziemlich wenig überzeugend. Insofern bin ich ganz erleichtert, dass wir jetzt auf diese Wendung gekommen sind. Und ja, das eben zuletzt vorgebrachte Argument finde ich eigentlich auch durchaus tragend. Aber diese ganzen Überlegungen, was sie alles, wie sie da David nachgeschlichen sein soll. Ich weiß gar nicht, wo sowas herkommt und was das bezwecken soll. Also die Rolle der Frauen scheint damals ziemlich schwierig in der Überlieferung gewesen zu sein.
Die Rabbinen haben noch wesentlich mehr, würde ich sagen, als biblische Erzählungen wirklich ein Frauenproblem empfehlen. Und ja, sie versuchen sich an irgendwelchen Worten festzuhalten, und das könnte man vielleicht sogar als scharfsinnig bezeichnen, aber dass man darauf kommt, das so zu interpretieren, kann eigentlich wirklich nur gehen, wenn man schon von vornherein eine negative Sicht von Abigail hat. Und das ist insofern auch ein bisschen überraschend, weil ja am Anfang gesagt wird, dass sie sowohl gut aussieht, als auch eine Frau von gutem Verstand ist. Und von daher eigentlich sie von vornherein positiv eingeführt wird. So ein bisschen mein Bauchgefühl ist, die Rabbinen haben immer Schwierigkeiten mit Frauen, die aus dem Haus gehen, sozusagen. Vielleicht diejenigen, die schon im Buch Genesis dabei waren, da hatten wir ja die Geschichte von Dina, der Tochter Jakobs in Genesis 34, die vergewaltigt wird oder vielleicht auch nicht sogar. Aber da heißt ja, und Dina, die Tochter Jakobs, ging hinaus. Und im biblischen Text heißt ja nur, um die Frau, um die Töchter der Kanaanäer zu sehen. Und die auch da die traditionelle Auslegung dreht sofort einen Strick daraus, dass sie hinausgegangen ist. Es gehört sich einfach nicht für Frauen sozusagen. Das könnte hier mitspielen. Es gibt aber andererseits schon, es gibt auch Texte im Talmud, wo Listen von Frauen, die als Prophetinnen gelten, auftauchen. Und das sind eben nicht nur die beiden Frauen, die wirklich in der Bibel, oder drei sind es, die als Prophetinnen bezeichnet werden, Miriam, Deborah und Hulda. In der Liste ist auch Abigail. Das heißt also, es gibt auch eine, weil sie eben ja hier auch David eigentlich ankündigt, dass er König werden wird. Also von da, es gibt auch eine freundlichere Auslegung. Wie auch so oft ist die rabbinische Auslegung sich auch durchaus nicht einig, sondern es gibt die Richtung in die und in die. Aber eben, da hat heute moderne feministische Auslegung, ist da durchaus auch nicht mit zufrieden und versucht, die Dinge anders auszulegen. Frau Dankowski.
So. Ja, also ich finde das interessant, sage ich mal, zu sehen bei den Rabbinen seligen Angedenkens, wie etwas, von dem ich meine, dass es ursprünglich positiv gemeint ist, nachher zum Anstößigen wird. Vielleicht, dass man den einen nochmal den Fokus auch darauf richtet. Also es ist sehr schwierig, sage ich mal, da aus einem Kapitel jetzt eine Person deutlich beschreiben zu wollen. Dazu denke ich, ist das in sich auch an einigen Stellen ein bisschen widersprüchlich. Aber es gibt doch, glaube ich, eine bestimmte Zielrichtung der ganzen Geschichte, wenn man das mal ein wenig mehr vom Ende her sieht, also wie David nun schlussendlich König wird, dann gilt es ja sozusagen im Nachhinein auch diese Geschichte dann zu kommentieren. Und da ist auch viel, natürlich ganz viel Lenkung Gottes darin. Und diese Abigail bewahrt David ja an dieser Stelle davor, so heißt es ja, Blutschuld auf sich zu laden. Und das ist an sich ja schon eine ausgesprochen gute Sache. Aber auch im Blick auf das, was so seine Berufung ist am Ende, hat sie ihn da, glaube ich, vor größerem Schaden auch bewahrt. So, das ist so das eine. Und ich wollte noch mal zu einem Vers kurz etwas sagen. Das wurde nun hier in der Auslegung dann so mit als Demutsgeste und durchaus gesellschaftlich üblich bezeichnet. Trotzdem nehme ich da so ein bisschen Anstoß dran. Also die Knechte von David kommen sozusagen als Gesandtschaft mit dem Heiratsantrag und sie sagt dann, dass sie eben bereit ist, den Knechten Davids die Füße zu waschen. Passt das so ungefähr zusammen? Also ich würde es mir ja von der Logik her noch gefallen lassen, wenn sie sagen würde, dem David die Füße zu waschen. Und also sich ihm, weil im Blick eben auf die sich anbahnende Beziehung, ihm gegenüber sehr demütig zu zeigen, aber jetzt diesen Gesandten gegenüber, weil sie ja auf der anderen Seite dann eben doch als eine Frau von Stand, wie das hier so schön ausgedrückt wird in dem Text, dann zu ihm reitet, also mit Dienerin im Schlepptau und mit allem drum und dran.
Ja, also ich würde auch sagen, die logischere Reaktion wäre gewesen, wenn sie gesagt hätte, sie wäre bereit, Davids Magd zu werden und ihm die Füße zu waschen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen weniger brüchig. Es
Ja.
erwirkt schon gewisses Staunen, und deswegen hat eben auch Ralbak die Interpretation, also das gibt es dann schon in rabbinischen Texten, wo beschrieben wird, welche Pflicht eine Ehefrau ihrem Mann gegenüber hat. Da gehört eben auch ihrem Mann die Füße zu waschen. Und deswegen interpretiert es Sandra Back so, dass sie mit diesem Ausdruck sagen will, ich will gar nicht so weit gehen, Davids Frau zu sein, sondern wäre bereit, die Frau eines seiner Knechte zu sein. Ich glaube, diese Auslegung spiegelt eben auch wieder, dass es eigentlich keine logische Antwort ist, sondern sie hätte eher sagen müssen, dass sie bereit ist, die Magd Davids zu sein. Also da ist eine gewisse Spannung drin, würde ich sagen. Ja. Und das hätte sie, wenn ja auch, also das jetzt den Knechten David selber zu sagen, macht ja auch wenig Sinn. Das hätte sie dann eher dann schon, wenn überhaupt, David selber sagen müssen. Und was sie am Anfang sagten, dass sie David vor Blutschuld bewahrt, das kommt auch nachher nochmal in dem Text von Jair Sakovic, über das, was zwischen den beiden Begegnungen zwischen David und Saul passiert und was er eigentlich durch Abigail lernt. Auch die Frage, warum ist gerade diese Geschichte von Abigail zwischen den beiden Begegnungen von David und Saul, ist natürlich auch nochmal eine wichtige Frage. Frau Fricke.
Aber in meiner Bibel steht auch, dass sie sich, nachdem sie das gesagt hat, dass sie den Dienern die Füße wäscht, ganz schnell reisefertig macht, sich auf ihren Esel setzt und ihre 5 Mägde mitnimmt. Das heißt, sie selber lässt sich auch bedienen im Grunde genommen und ihr zuarbeiten.
Ja, das ist genau eben der Widerspruch, dass sie sich einerseits so demütigt und andererseits wie eine Frau auszieht, die selber bedient wird.
Ja. Aber vielleicht will sie im Grunde David damit sagen, den sie anerkennt als zukünftigen Herrscher, ich werde mich dir ganz unterordnen. Das geht vielleicht so weit, dass ich auch deine Knechte bediene, nicht nur dich, oder versorge nicht nur dich oder so.
Bei Bedarf. Wäre sehr extrem, aber könnte man auch so in die Richtung auslegen.
Ja, ja. Okay.
Ja, ich denke, dann gehen wir weiter zu Michal, die eigentlich sie hatte David geholfen zu fliehen, damit auch ihr Leben gefährdet und sitzt jetzt eigentlich ohne ihn da und wir hören eben nur in einem Vers, dass sie verheiratet wird. Das bringe ich dann beim nächsten Mal, wenn Michal uns in der übernächsten Sitzung wieder begegnen wird. Da haben die Rabbinen auch ein Riesenproblem, wie sie nämlich wieder heiraten kann, wenn ja nirgendwo steht, dass sie geschieden ist. Das macht auch nochmal, und wie kann David sie nachher wiedernehmen wollen, nachdem sie ja schon mit einem anderen Mann zusammen war. Aber weil das eben noch diese zweite Szene, dass David dann eben sagen wird, er will sie wieder haben, habe ich gedacht, dann verschiebe ich das dahin. Auch da kann man sich fragen, was interessiert die Rabbinen eigentlich, wie es der Frau geht oder irgendein halachisches Problem zu lösen sozusagen. Für heute habe ich mich darauf beschränkt, was Jochi Brandes in Fortsetzung von dem, was wir als letzten Text von ihr gehört haben, eben zu diesem einen Vers sagt. Denn weil also Abigails Geschichte hier relativ ausführlich erzählt wird, wird was mit Michal geschieht, in einem Satz abgehandelt. Ja, Jochi Brandes schreibt, die beiden ersten Akte der Geschichte Michals hatten bei uns gemischte Gefühle geweckt. Im Eröffnungsakt nutzte David Michals Liebe für seine Zwecke aus und sah in ihr ein Werkzeug zur Verwirklichung seiner Bestrebungen. Kann aus einer so einseitigen Liebe etwas Gutes wachsen? Dann kam der zweite Akt und hat die Hoffnung keimen lassen, dass David Michal vielleicht wenigstens ein bisschen lieben wird. Sie hat für ihn das größte Liebesopfer in der Bibel dargebracht. Kann man einer solchen Tat gegenüber gleichgültig bleiben? Viele Liebesgeschichten in der Literatur wie im Leben, die mit einer enttäuschten Liebe beginnen, wandeln sich im Laufe der Zeit zu glücklicher gegenseitiger Liebe. Vielleicht wird also auch unsere Geschichte ein gutes Ende haben. Und was teilt uns der dritte Akt mit? David verbringt sein Leben in wilden Randgebieten und findet sein Verdienst in der Einnahme von Schutzgeldern von reichen Landbesitzern. Warum schließt sich Michal ihm nicht an? Kann David sie nicht herbringen? Oder vielleicht ist sie es, die den Palast nicht verlassen kann oder will? Vielleicht ist es schwer für sie herumzuziehen. Vielleicht will sie ihren Vater nicht verlassen. Genau wie Jonathan, der bis zum bitteren Ende an dessen Seite bleibt. Und vielleicht hat David kein Interesse an ihr, der liebenden Frau seiner Jugend. Vielleicht ist es für ihn momentan besser, ohne sie zu leben. Viele Fragezeichen ergeben sich aus diesem kurzen Abschnitt. Aber eines steht ausdrücklich da. Unsere beiden Helden bleiben nicht allzu lange allein. David heiratet nacheinander zwei Frauen. Und von einer von ihnen, Abigail, wissen wir, dass sie guten Verstand und gutes Aussehen hatte. Oder, in einfachen Worten, eine gute Partie war. Und Michal wird die Frau eines Mannes namens Palti Ben Laish oder Paltiel Ben Laish, so im nächsten Akt, aus der Stadt Galim im Erbbesitz von Benjamin. Scheinbar gestaltet die Bibel eine klare Gleichung zwischen David und Michal. Beide finden neue Partner. Aber was für ein Unterschied besteht zwischen ihren Heiraten? David nimmt Frauen. Michal wird einem Mann gegeben. Würde es sich um eine andere biblische Erzählung handeln, wäre daran nichts Außergewöhnliches. Das ist der Lauf der Welt oder jedenfalls der Lauf der patriarchalischen Welt. Der Mann nimmt eine Frau, die Frau wird einem Mann gegeben. Aber in unserer Geschichte muss diese Information Aufmerksamkeit erregen. Denn Michal ist keine gewöhnliche Frau, die man an einen Mann verheiratet. Michal ist eine Frau, die liebt, Initiative ergreift und sich selber einen Mann wählt. Und siehe, dieses Mal ist es nicht ihre Initiative. Diesmal ist es Sauls Initiative. Er handelt, er wählt, er gibt. David nahm sich Frauen auf seine Initiative. Michal wird einem Mann auf die Initiative Sauls gegeben. Es ist nicht so schön zu hören, dass unsere liebende Prinzessin mit einem anderen Mann verheiratet wird. Aber andererseits können wir auch eine gewisse Erleichterung fühlen. Bisher haben die beiden Männer in ihrem Leben sie für ihre Zwecke ausgenutzt, während es jetzt so aussieht, dass ihr Herzensgeliebter sich weiter nicht für sie interessiert, aber wenigstens ihr Vater anfängt, väterliche Gefühle ihr gegenüber zu entdecken. Er kümmert sich um sie. Es macht ihm etwas aus, dass sie so einsam ist. Ist das wirklich so? Hat Saul sein entfremdetes Verhalten Michal gegenüber geändert? Verhält er sich ihr gegenüber endlich als seiner Tochter? Wie schade, dass uns die Bibel nicht mit falschen Hoffnungen irregehen lässt und die Dinge klarstellt. Und Saul gab seine Tochter Michal, die Frau Davids, dem Palti Ben Laish. Die Frau Davids. Diese beiden kurzen Worte enthüllen Sauls Motiv. Er gibt Michal dem Paltiel, weil sie die Frau Davids ist. Hier gibt es keine Rolle des gequälten Vaters, der das Unrecht, das er seiner Tochter angetan hat, gutmachen möchte. Michals Verheiratung an einen anderen Mann ist eine öffentliche Erklärung, dass David endgültig aus der königlichen Familie herausgeworfen ist. Im ersten Akt hatte Saul ein Interesse daran, seine Tochter David anzubieten. Jetzt hat er ein Interesse daran, sie ihm wegzunehmen. Sie war und bleibt in seinen Augen eine effektive Waffe im Krieg gegen den Mann, der seine Herrschaft bedroht. Es interessiert Saul nicht, ob Michal daran interessiert ist, erneut zu heiraten oder ob der Mann, den er gewählt hat, ihr gefällt. Saul sieht in ihr weiterhin einen Gegenstand, nicht eine Tochter. Ja, soweit Jochi Brandes zu dem weiteren Schicksal Michals, das eben dann in zwei Sitzungen damit weitergehen wird, dass David, der inzwischen König geworden ist und Saul ist ja inzwischen im Krieg gefallen, verlangt, dass sie ihm zurückgegeben wird. Und auch da werden wir nicht hören, ob Michal das wollte oder nicht. Das werden wir dann die Fortsetzung zu haben. Ja, sind da Nachfragen, Anmerkungen? Frau Dankowski.
Ja, es bleibt ja die Frage, ob Saul, also in meinen Augen verhält er sich auch zeitgemäß einfach patriarchal, so wie David auch. Also Interessen, sage ich mal, der Frau spielen ja keine Rolle. Aber wie sieht das denn von der Legitimität her aus? Sie sagten ja am Anfang auch, die Rabbinen hätten durchaus Anstoß genommen an dieser Art der Weitergabe von Frauen. Es ist keine Scheidung erwähnt. Gut, also ich sag mal, ein König um Gottes Gnaden im weitesten Sinne kann natürlich quasi machen, was er will, aber tatsächlich muss das ja im Rahmen, sage ich mal, des Gebotenen und Verbotenen auch einzuordnen sein.
Also nach dem Recht der Tora ist es ein Problem.
Ja.
Also da ist ganz klar, eine verheiratete Frau kann nur dann wieder heiraten, wenn sie verwitwet oder geschieden ist. Und die Rabbinen versuchen sich eben dann damit zu helfen, zu konstruieren, dass David ihr vielleicht ja einen Scheidungsbrief gegeben hat. Und das steht noch nicht im Text, das ist eine der Lösungen. Aber einen ähnlichen Fall hatten wir ja auch schon in der Geschichte von Shimshon. Der hatte ja auch eine Philisterin geheiratet und hatte dann ja nachher Ärger beim Hochzeitsmahl und weil er dann ja die Gewänder, die er versprochen hatte, besorgen musste und hat dafür ja Philister getötet. Und dann gibt der Vater, sein Schwiegervater, auch seine Frau an jemanden anders. Und als dann Shimshon zurückkommt, sagt der Vater, ja, nimm doch ihre Schwester, sie ist besser als sie. Also auch da sieht man, weder die Geschichte von Shimshon noch hier die Geschichte von Saul scheinen offensichtlich die Vorschriften der Tora zu kennen. Scheinen der Meinung zu sein, dass das ja geht. Und das ist natürlich auch etwas, warum die moderne Bibelforschung auch sagt, dass großer Teil der Gesetze der Tora eben wesentlich später ist, weil wir eben in den Büchern von Richter bis Könige sehr wenig eingehen auf die Gesetze der Tora hören und auch oft Dinge, die der Tora widersprechen. Aber andererseits ist gerade dieser Fall schwierig, weil es eigentlich eben grundsätzlich in den alten Kulturen nicht möglich ist, dass eine verheiratete Frau einfach einen anderen Mann haben kann. Und von daher bleibt hier wirklich ein Problem bestehen. Also wie gesagt, beim übernächsten Mal bringe ich dann da noch ein bisschen Versuche, wie die Rabbiner versucht, dann das Problem zu lösen. Aber es ist sperrig letztlich. Also nicht nur, dass die Frau es selber nicht hätte machen können, das auf gar keinen Fall. Eigentlich wären auch Saul eher die Hände gebunden gewesen. Und von daher ist wahrscheinlich schon die Vermutung richtig, also eben ohne in diese Feinheiten reinzugehen, wie das denn nun möglich war, dass hier jemand anders Frau werden konnte, dass der Sinn der Geschichte ist zu sagen, hier soll klar gesagt werden, David hat nichts mehr mit dem Haus Sauls zu tun. Also der Versuch, ihn loszuwerden, ohne dass uns hier genau erklärt wird, wie das denn rechtlich möglich war.
Ja, das leuchtet ein. Ne? Und gut, also wir haben jetzt im Grunde genommen nur so einen dürren Vers, der uns ein Faktum letztendlich darbietet. Gleichwohl, also wenn man das jetzt mal versucht, vor einem realen Hintergrund zu sehen, man könnte ja auch auf der Schiene weiterdenken, gibt es eigentlich irgendwelche Verpflichtungen, die ein Ehemann hat, oder kann der sich eigentlich einfach von seiner Frau lösen und ich sag mal, ohne jede Verantwortung ihr gegenüber in der Gegend herumvagabundieren.
Also die spätere rabbinische Tradition ist da in der Hinsicht mal auch ein bisschen frauenfreundlich, dass sie nicht nur festlegt, dass der Mann verpflichtet ist, seiner Frau Unterhalt und Nahrung zu gewähren, sondern dass sie auch in Abständen das Recht auf Intimverkehr hat. Ist dann die Diskussion, wie oft, einmal die Woche oder je nachdem, was er für einen Job hat, wenn er weitreisender Händler ist, vielleicht auch nur einmal im Monat, aber grundsätzlich hat die Ehefrau ein Recht darauf, dass ihr Mann auch ihre sexuellen Wünsche zufriedenstellt. Aber da steht in der Bibel nichts von. Das ist die spätere rabbinische Interpretation.
Oder ist es möglich, das Verhalten Sauls gewissermaßen qua Königsrecht als einen Akt der Scheidung zu verstehen? Noch ist Saul König, David ist sein Feind und nun verfügt gewissermaßen der König Saul die Trennung. Ja. Damit an die Stelle seines Feindes David, der den Scheidebrief sonst hätte schreiben müssen.
Das wäre vielleicht eine Lösung, die wirklich im Rahmen der altorientalischen Gesetze möglich wäre. Denn das ist eigentlich der große Unterschied zwischen der Tora und den sonstigen altorientalischen Gesetzen, dass da der König der Gesetzgeber ist und im Prinzip machen was kann, was er will. Und könnte dann natürlich auch sagen, ich entscheide jetzt, die Ehe meiner Tochter ist aufgelöst. Das wäre, also die Rabbinen sind nicht mehr in die Richtung gegangen. Die versuchen dann eben eher die Scheidung zu konstruieren oder zu sagen, die Ehe ist vielleicht nicht vollzogen worden, was auch immer, oder dass es keine wirkliche Heirat war. Ich greife jetzt schon ein bisschen vor, wir lesen das dann noch ausführlicher, sondern Paltiel nur auf sie aufpassen sollte. Und auch diese Lösung gibt es dann. Aber wahrscheinlich haben Sie recht, nach altorientalischen Gesetzen wäre das die naheliegendste Lösung, das so zu sehen, dass der König eben im Gegensatz zu dem König in der Tora über dem Recht steht und letztlich machen kann, was er will. Das wäre eine Möglichkeit. Frau Fichtbauer. Sie sind noch stumm geschaltet. Nein, ich sehe jetzt, dass Sie stumm geschaltet sind. Es gibt offensichtlich wieder ein Problem. Hier. Versuchen Sie es nochmal, ob es funktioniert. Nein, also es ist der Wurm drin. Frau Fricke.
Ja, also ich denke, da ist aber auf beiden Seiten von Saul und von David eine Menge, ich will mal sagen, Heiratspolitik aus Staatsräson-Gründen dahinter. Erst hatte die Michael heiraten können, erst die Schwester, und dann musste er die Philister vor heute anbringen. Das hat er dann getan. Der David durfte dann sozusagen die Michael heiraten, war somit ja legitimiert, im Hause Sauls auch Nachfolger zu werden, mit den Söhnen Sauls zusammen. Und jetzt wird er ja aber von Saul verfolgt. Und denke ich, da kann der Saul das vielleicht auch wirklich so auflösen dann und sagen, der ist ja gar nicht mehr mein Schwiegersohn, er trachtet ihm ja sogar nach dem Leben. Das heißt, dann wär die Michal eh nicht mehr seine Frau gewesen. Und andererseits macht der David das ja auch, dass er sich Freunde holt, auch über Abigail, denke ich, viel Geld und Hintergrund, dass er seine Kriege führen kann, die er führt. Ja, ich denke, Heiratspolitik ist auch in Europa immer noch, in Österreich, du glückliches Österreich, heirate, sagte man, ist auch Machtmittel gewesen. Ne?
Und ich glaub, ja, also David hätte sicher auch politische Absichten und ist auch vielleicht in dem Moment, weil er ja schon weiß, dass er König werden wird, nicht weil er Sauls Schwiegersohn ist, sondern weil Gott ihn erwählt hat, hat er vielleicht sogar inzwischen auch schon ein Interesse daran, Michal loszuwerden. Wo wir uns dann beim übernächsten Mal fragen können, wieso würde sie dann trotzdem zurückhaben schließlich. Also, aber es ist klar, und auch die Ehe mit Abigail und auch die Achinoam, von der wir überhaupt nichts hören, wer sie war und warum er sie geheiratet hat und warum sozusagen gleich zwei auf einmal. Aber man kann davon ausgehen, dass das letztlich alles nur politische Überlegungen sind, um seine Position zu stärken, natürlich.
Genau, zumindest spielt es mit, denke ich, bei dem.
Aber ich denke, zumindest haben wir heute in den modernen Auslegungen, also das so wie auch Jochi Brandes eben auch so die Fragen stellt, was hat Michal gedacht, wollte sie das? Das sind natürlich Fragen, die alten Ausleger sich überhaupt nicht gestellt haben und zumindest auf die Weise ja die Figuren ein bisschen mehr herauszustellen.
Ja.
Ja, also nachdem wir jetzt dieses Kapitel zwischen den beiden Begegnungen von Saul und David haben, also jetzt der Vergleich zwischen Kapitel 24, das wir beim letzten Mal gelesen hatten, und Kapitel 26, ein Vergleich von Jair Sakovic, den wir ja auch schon öfter hatten, der uns die Ähnlichkeiten und die Unterschiede zwischen diesen beiden Begegnungen zeigt. Als der ewige Saul wegen seiner Sünde, seines Mitleids mit Agag, dem König der Amalekiter, verworfen hat, wird auch der Untergang seines Hauses beschlossen. Schritt für Schritt werden die Angehörigen dieses Hauses von der Bühne abtreten und den Schauplatz völlig David und seinem Haus überlassen. Von Anfang an, seit David die Gunst Sauls verloren hat, von ihm verfolgt wird und vor ihm flieht, will der Verfasser klarstellen, dass David keinerlei Anteil am Wegfegen des Hauses Saul mit dem Besen der Vernichtung hat. Zwei Erzählungen erzählen von Saul, der bei seiner Verfolgung Davids in Umstände geraten ist, die es David ermöglichten, mit ihm abzurechnen und ihn zu töten, und von David, der davon absieht. Diese beiden Erzählungen sind einander im Aufbau wie in der Sprache sehr ähnlich. Und zunächst sollen die 12 wesentlichen Ähnlichkeiten genannt werden. Erstens, in beiden Erzählungen wird Saul mitgeteilt, wo sich David verbirgt. Zweitens, die Reaktion des Königs ist gleich. Einmal heißt es, und Saul nahm 3000 ausgewählte Männer aus ganz Israel und ging David zu suchen. Und in Kapitel 26, und Saul stand auf und mit ihm 3000 Männer, ausgewählte Israels, David zu suchen. Drittens, Saul gerät in eine Höhle, in der David und seine Leute sitzen, und demgegenüber David sieht Saul, der in die Wüste kommt, um ihn zu fassen. Viertens, die Leute Davids schlagen ihm vor, Saul zu töten. In der ersten Erzählung sagen sie zu ihm, siehe, der Tag, über den der Ewige zu dir gesagt hat, siehe, ich gebe deinen Feind in deine Hand. Tue an ihm, was in deinen Augen gut ist. In der zweiten Erzählung erklärt sich Abishai ben Zruja bereit, Saul zu beseitigen. Und Abishai sagte zu David, heute hat Gott deinen Feind in deine Hand ausgeliefert. Und jetzt lass mich ihn doch einmal mit der Lanze schlagen und in die Erde. Fünftens, David kommt nah an Saul heran. In der Höhle schneidet er das Ende seines Mantels ab und in der zweiten Erzählung nimmt er die Lanze und die Wasserflasche des schlafenden Saul. Sechstens, David äußert sich ablehnend hinsichtlich eines Übergriffs auf Saul. Der Ewige bewahre mich, dass ich dies meinem Herrn, dem Gesalbten des Ewigen, antue, meine Hand gegen ihn auszustrecken, denn er ist der Gesalbte des Ewigen. Beim zweiten Mal, und David sagte, so wahr der Ewige lebt, möge der Ewige ihn mit einer Plage schlagen. Der Ewige bewahre mich, meine Hand gegen den Gesalbten des Ewigen auszustrecken. Siebtens, der Verfolger entfernt sich vom Verfolgten. Und Saul stand auf aus der Höhle und ging. Und David nahm die Lanze und die Wasserflasche, und sie gingen ihres Weges. David ruft Saul und seinen Leuten nach. Und danach stand David auf, ging aus der Höhle heraus und rief hinter Saul her. Und David rief dem Volk und Avner ben Ner zu und sagte. Neuntens, Saul erkennt die Stimme Davids. Und Saul sagte, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und genauso in Kapitel 26. Und Saul erkannte die Stimme Davids und sagte, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Zehntens, David hebt zu einer Rede vor Saul an und sagt ihm unter anderem ähnliche Dinge. Elftens, Saul reagiert auf die Rede Davids mit Ausdrücken der Reue. Zwölftens, die Gegner entfernen sich voneinander. Und Saul ging in sein Haus und David und seine Leute stiegen zur Festung hinauf. Und David ging seines Weges und Saul kehrte an seinen Ort zurück. Die starke Ähnlichkeit zwischen den beiden Erzählungen wirft die Frage nach der Notwendigkeit dieser Doppelung auf. Zunächst muss man sagen, dass die Doppelung den Eindruck verstärken will, wie es Josef Pharao hinsichtlich seiner Träume sagt. Und was die Wiederholung des Traums Pharaos angeht, so ist die Sache beschlossen. Die Doppelung bringt vor allem die Launenhaftigkeit Sauls zum Ausdruck. Auch nachdem er seine Verfolgung Davids bedauert hat, wie es in Kapitel 24 erzählt wird, verfolgt er ihn von Neuem auf genau dieselbe Weise. Wie die Wiederholung also zu Lasten Sauls geht, so ist sie zugunsten Davids. Obwohl Saul seine Torheit wiederholt, nutzt David die zweite Gelegenheit, Saul zu beseitigen, die sich ihm bietet, nicht aus und sieht davon ab, ihm Böses zu tun, indem er wieder das Verbot, sich am Gesalbten des Ewigen zu vergreifen, betont. Wiederholung bedeutet nicht Identität. Zwischen den beiden Erzählungen bestehen einige Unterschiede und wir wollen uns die wichtigsten ansehen. Erstens, im Abschneiden des Zipfels von Sauls Mantel durch David liegt eine Strafe für Saul, Maß für Maß für das Abschneiden des Zipfels von Samuels Mantel. Vergleiche die Reaktion Samuels dort. Der Ewige hat das Königtum Israels heute von dir gerissen und deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Das Abschneiden des Mantelzipfels durch David ist also der Beginn der symbolischen Verwirklichung der Worte Samuels. Demgegenüber nimmt David nach der Erzählung in Kapitel 26 Sauls Lanze, dieselbe Lanze, mit der Saul David töten wollte. Mehr noch, Avishais Worte an David: und jetzt lass mich ihn doch einmal mit der Lanze schlagen und in die Erde, und kein zweites wird mehr nötig sein, beziehen sich deutlich auf Vers 18,11. Und Saul nahm die Lanze und sagte: ich schlage David und die Wand, und David wandte sich zweimal von ihm ab. Zweitens, wenn im Falle des Mantels in Kapitel 24 das Zerreißen des Mantels eine Handlung ist, von der es kein Zurück gibt und David sie sogar bedauert, gibt er in Kapitel 26 Saul die Lanze zurück, um seine Seelengröße zu beweisen. Der Verfolgte gibt dem Verfolger seine Waffe zurück, mit der dieser ihn einige Male töten wollte. Drittens, während in Kapitel 24 Davids Leute ihn verleiten wollen, Saul zu töten, findet sich in Kapitel 26 sogar ein Freiwilliger, Avishai ben Zruja, der bereit ist, die Tat auf sich zu nehmen. Und David lehnt trotzdem ab. Viertens, in Kapitel 24 gerät Saul an den Ort, an dem sich David befindet, in die Höhle. In Kapitel 26 dagegen sieht David Saul, der in die Wüste kommt, und gefährdet sich durch den Gang zu dem Ort, an dem der König und seine Leute schlafen, um dem König die Lanze und die Wasserflasche zu nehmen. Fünftens, in Kapitel 26 wird den beiden Befehlshabern in beiden Lagern eine wichtige Rolle gegeben. Avishai ben Zruja, der David treu ergeben ist und bereit ist, für ihn zu handeln und Saul zu töten, und ihm gegenüber Avner ben Ner, der für die Sicherheit seines Königs verantwortlich ist, aber ihn nicht vor David und dessen Leuten schützt, als diese ihn mit Leichtigkeit hätten töten können. Sechstens, in Kapitel 24 und nur in ihm schwört David Saul auf dessen Bitte hin, dass er ihn und seine Nachkommen nicht schlagen wird. Kapitel 26 ist daher der erste Prüfstein des Schwurs. David zieht tatsächlich davon ab, den König zu schlagen, selbst als dieser ihn erneut verfolgt. Man sollte sich Rechenschaft darüber ablegen, dass die beiden parallelen Kapitel sich zu beiden Seiten der Erzählung von David, Nawal dem Karmeliter und seiner Frau Abigail befinden. Es stellt sich also die Frage nach der Bedeutung der Aufeinanderfolge dieser Abschnitte. Und siehe, im Gegensatz zu der großen Zurückhaltung, die David zeigt, wenn es sich um den Gesalbten des Ewigen handelt, kennt er keine Bremsen, als Nawal seine Leute beleidigt. Im Gegenteil, er befiehlt seinen Leuten, ihre Schwerter umzugürten, und hat vor, Nawal und sein ganzes Haus auszurotten. So möge Gott an den Feinden Davids handeln, und so möge er hinzufügen, wenn ich bis zum Morgen von allem, was ihm gehört, einen an die Wand urinierenden übrig lasse. Der Gegensatz zwischen dem Verhalten Davids im mittleren Kapitel und seinem Verhalten in den Rahmenkapiteln bringt uns zu der Folgerung, dass David nicht aufgrund eines zurückhaltenden, etwas schläfrigen Charakters von einer Verletzung Sauls abgesehen hat, sondern nur, weil er der Gesalbte des Ewigen ist. Und wenn es sich um den Gesalbten des Ewigen handelt, muss das Gericht ausschließlich dem Ewigen überlassen werden. Es scheint, dass der Gedanke des Verbots, den Gesalbten des Ewigen zu treffen, in der Zukunft David und sein Haus schützen soll. Die Auffassung von der Heiligkeit des Gesalbten des Ewigen ist ein zentraler Bestandteil in der kontinuierlichen Herrschaft des Hauses David in Juda mehr als 400 Jahre lang, bis zur Zerstörung des ersten Tempels. Abigail gelingt es, David zu überzeugen, Nawal nicht zu schlagen. Nicht nur, wenn es um den Gesalbten des Ewigen geht, muss man das Gericht Gott überlassen, sondern auch, wenn es um irgendjemanden in Israel geht. Selbst wenn es dieser böse Mensch ist, denn wie sein Name, so ist er. Nawal ist sein Name und Nevela, Bosheit, ist mit ihm. Abigail lehrt David, dass es nicht gut ist, dich mit Blut zu beflecken und dich mit eigener Hand zu retten. Und tatsächlich vollzieht der Ewige sein Gericht an Nabal und tötet ihn. Abigail spielt in ihren Worten auch auf die Verfolgung Davids durch Saul an. Und wenn einer aufsteht, dich zu verfolgen und dich zu töten sucht, möge die Seele meines Herrn eingebunden sein in das Bündel des Lebens bei dem Ewigen, deinem Gott, aber das Leben deiner Feinde möge er fortschleudern mit dem Arm der Schleuder. Wenn David König über Israel werden will, soll er den Thron nicht mit blutgetränkten Händen besteigen. Und wenn der Ewige an meinem Herrn tun wird, entsprechend all des Guten, das er über dich gesprochen hat, und dich zum Nagid über Israel bestellen wird, dann soll dir, dem Herzen meines Herrn, dies nicht zum Missgeschick und Hindernis sein, unschuldiges Blut vergossen zu haben, und dass mein Herr sich selber gerettet hat. Nabals rascher Tod ist für David Zeichen und Hinweis, dass die Prophezeiung Abigails sich tatsächlich erfüllen wird. Er wird der Hand Sauls, der von der Hand des Ewigen, nicht von seiner Hand, den Tod finden wird, entgehen und den Thron Israels besteigen. Ja, soweit der Vergleich zwischen den beiden Kapiteln und der Versuch zu sehen, warum uns dieselbe Geschichte eigentlich zweimal, aber auch mit Unterschieden erzählt wird und auch nochmal die besondere Rolle Abigails da in der Mitte. Nachfragen, Anmerkungen? Herr Müller.
Also ich bin hier in der Chronologie ziemlich irritiert. Weil Saul zieht mit 3000 Mann aus, um David zu fangen, also zu töten. Ich weiß nicht, wie das Kräfteverhältnis ist. Wie viele Leute hat David bei sich?
Ich bin nicht sicher, ob es irgendwo erwähnt wird, habe ich mir nicht im Kopf, aber vermutlich weniger als Saul.
Vermutlich weniger. Dann kommt die Sache mit Nabal. Also zunächst mal ist die Verfolgung des Sauls natürlich eine ganze Zeit lang, weil die 3000 Mann, die kriegt er ja auch nicht auf Pfiff aus seinem Dorf da angestellt. Das dauert eine Zeit. Dann kämpft oder ich sag mal arbeitet David ja mit seinen Leuten eine ganze Zeit lang als Outlaw und bei den Philistern ist er ja auch lange. Und während dieser Zeit kommt ja die Geschichte mit Nabal. Nabal wird dann von Gott getötet, weil er eben dem David im Weg ist. Unterstelle ich mal. Dann kommt Abigail, die ist aber sofort die Frau Davids. Und das stimmt nicht, weil da besteht ja auch wieder eine gewisse Zeit dahinter, dazwischen. Als Abigail mit ihren 5 Eseln da kommt, ja, und dann der Nabal vor Schreck tot umfällt, ist ja nicht sofort die Hochzeit. Also da sind etliche Ungereimtheiten drin in dieser Erzählung.
Also was die Heirat angeht, nach dem biblischen Text müsste man wirklich fast annehmen, dass Abigail direkt vom Begräbnis ihres ersten Mannes zur Hochzeit mit dem zweiten Mann eilt. Ich habe gesehen, in der rabbinischen Tradition gibt es die Behauptung, dass David 3 Monate gewartet habe. Das ist also auch normalerweise auch nach der Halacha von einer, sei es verwitweten oder geschiedenen Frau, verlangt wird, dass sie mindestens 3 Monate bis zur Wiederverheiratung wartet, damit man zu Zeiten, wo man es ja noch nicht anders feststellen konnte, sicher sein kann, ob sie schwanger ist oder nicht. Und von daher gehen die Rabbinen davon aus, dass das ja eine Weile gedauert hat, aber der biblische Text lässt uns das nicht annehmen. Ich bin nicht sicher, ob das, was Sie angeführt haben, ob das Ungereimtheiten ist oder ob man sich eben einfach überlegen muss, wie lange hat das Ganze gedauert. Die Bibel sagt uns ja eigentlich nicht, wie lange es gedauert hat. Es gibt eines, hatten wir am Anfang bei der Geschichte von Saul gesehen, da gibt es einen schwierigen Bibelvers, wo auch was verloren gegangen sein muss. Denn da heißt es, Saul war ein Jahr alt, als er König wurde, was natürlich nicht sein kann. Da muss irgendwas verloren gegangen sein. Also das heißt, wir wissen nicht genau, wie lange Saul regiert hat. Ich glaube, es ist von 2 Jahren die Rede, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das würde sich schon noch irgendwie sozusagen in diese Zeit unterbringen lassen. Und was man auch bei der ersten Verfolgung Davids durch Saul merkt, Saul ist ja parallel dazu beschäftigt, eigentlich gegen die Philister zu kämpfen. Und darum bricht er ja auch einmal die Verfolgung ab, sodass man eventuell auch annehmen könnte, dass er zumindest ein stehendes Heer hatte, weil er eben sowieso gegen die Philister kämpft und dasselbe Heer dann auch gleich gegen David nehmen kann. Also ich sehe eigentlich nicht so ein... Man kann schwer sagen, wie lange das Ganze gedauert hat. Man muss sicher davon ausgehen, dass das einige Monate, vielleicht auch mehr als ein Jahr ist. Aber ich sehe jetzt nicht unbedingt einen Widerspruch in dieser
Frage. War denn David verheiratet, als er Abigail kennengelernt hat? Woher kam
das? Das ist in der Bibel ja kein Problem. Ein Mann kann so viele Frauen haben, wie er will.
Kannte die Abigail denn den David vorher?
Sie wird uns nur in diesem Kapitel vorgestellt und wir müssen annehmen, dass ihre erste Begegnung eben die war, wo sie versucht, David daran zu hindern, Nawal und das ganze Haus und vielleicht auch sie zu töten. Das ist nicht anzunehmen, dass sie sich vorher gekannt haben. Und weil theoretisch natürlich, wenn David schon vorher Schutzgelder eingetrieben hat, könnte man überlegen, ob er vielleicht schon vorher mal im Haus war. Aber das wissen wir einfach nicht. Frau Dankowski.
Zwei kleine Anmerkungen. Das eine bezieht sich vielleicht auf etwas, was gleich noch kommt in dem Text. Also mich verwirrt ja schon diese sehr unterschiedliche Einschätzung von Blutschuld. Einmal wird das hier groß zum Thema gemacht. David ist auch dankbar dafür, dass ihn Abigail, der Vorstimmerin, bewahrt hat. Und nachher mordet er dadurch die Gegend. Also ohne Vertun, ne? Und also das kriege ich noch nicht wirklich zusammen, wie man so mit zweierlei Maß messen kann. Und dann nochmal zu diesen beiden Geschichten, die vom Motiv her ebenso sehr ähnlich sind, auch, fand ich auch sehr schön so zusammengestellt. Ich frage mich ja, ob noch ein weiterer Sinn dahinter liegt. Also klar ist natürlich, dass immer wieder deutlich wird, David wird seine Hand nicht gegen den Gesalbten erheben und von daher wird ihn auch keine Schuld treffen, später auf dem Weg selber König zu werden. Aber es hat ja irgendwie, also so unangenehm, wie dieser David ja in mancherlei Hinsicht auch ist, aber was richtig Anrührendes, weil ich irgendwie kommt man beim Lesen dieser Geschichten doch das Gefühl, dass er um das Vertrauen Sauls wirbt. Aber welchen größeren Sinn macht das in einer Situation, die am Ende dann doch wieder dieselbe ist wie vorher auch? Also er ist auf der Flucht und muss sich dann am Ende sogar wieder den Philistern andienen.
Das ist wirklich die Frage, wenn man sozusagen wörtlich die Worte Davids gegenüber Saul nimmt, bekommt man den Eindruck, da ist jemand, der eigentlich traurig darüber ist, dass ihre Beziehung kaputt gegangen ist und dass sein Schwiegervater ihn nicht mehr haben will. Und das kann man sicher auch und hat auch die rabbinische Tradition natürlich so anrührend verstanden. Man kann es natürlich, wenn man David weniger freundlich gesonnen ist, auch eben als noch ein besonders dick auftragen, um nur ja nicht in den Verdacht zu kommen, man will Saul loswerden und sich an seine Stelle zu sehen. Was eben andere Teile des Textes ja zeigen und auch wenn Sie die Texte fürs nächste Mal schon anfangen zu lesen und es geht auch noch am Anfang, auch nach Sauls Tod geht das noch sehr weiter. Also man merkt, der biblische Verfasser hat sich wirklich ein Bein ausgerissen, um zu sagen, auf keinen Fall hat David irgendeine Schuld an Sauls Tod und hat sich auch nachher und trauert um Saul und um Jonathan und wird eine Menge aufgeboten, um ihn in jener Hinsicht als unschuldig darzustellen. Und ich würde sagen, es wird so dick aufgetragen, dass es schon nicht mehr überzeugend ist, als wenn man dann auch beim nächsten und sich auch beim übernächsten Mal noch ein bisschen sehen. Aber die Gestalt Davids bleibt auf die Weise, man kann ihn als kalt Berechnenden sehen, der auch in meiner Beziehung zu Michael. Und man kann auch sehen, dass da ja vielleicht etwas Menschliches ist und auch ein Bedauern über das, was vorher da war. Und die Frage natürlich mit der Blutschuld. Also Sakowitsch hat sicher mit Bedacht geschrieben, dass man eben außer dem Gesalbten des Ewigen auch nicht irgendjemanden in Israel töten darf, weil er natürlich weiß, dass im nächsten Kapitel Leute, die nicht aus Israel sind, getötet werden. Und da kann man sich natürlich fragen, ob das dann in Ordnung ist. Wir werden nachher sehen, dass Ababanel nicht so ein Riesenproblem damit hat. Aber was ja dann im Buch der Chronik wichtig ist, also auch im Buch Samuel, das werden wir ja lesen, wird David verboten, den Tempel zu bauen. Und im Buch Samuel heißt es einfach, nicht du, sondern dein Sohn wird es tun. Und im Buch der Chronik heißt es eindeutig, weil du so viel Blut vergossen hast. Und klar wird, wer so viel Blut vergossen hat, und selbst wenn Gott es ihm gesagt hat, der kann keinen Tempel bauen. Das werde ich sicher auch nochmal als Paralleltext dann eben zu dem Text im Buch der König Samuel, dass es offen lässt, bringen. Herr Müller.
Ja, zu der Schonung Sauls von Seiten David möchte ich nur sagen, Saul hat ja so eine Art, na, ich nenne es mal modern, Immunität gehabt. Das ist der eine Grund. Und der andere ist natürlich das Wort, was wir im Mittelalter sehr oft gebraucht haben, Königsmörder oder Königsmord allgemein, ist ja nun mal etwas unwahrscheinlich Negatives. Das heißt also, David musste ja auch ausgehen, dass Saul trotz allem eine Menge Anhänger hatte. Und deshalb kommt auch diese Sauberkeit, die er in diesem Verhältnis so darstellen wollte und die ja auch von der Abigail absolut, wirklich absolut gefördert wird. Das heißt, Kalkül ist an für sich bei beiden drin.
Ja, also das ist sicher ganz wichtig, was Sakowitsch ja auch sagt, wo er immer auch sagt, dass auch für David selber ist natürlich wichtig, dass er auch diese Immunität des Gesalbten des Ewigen haben wird. Und von daher hält er es sicher für nicht klug, seinen Vorgänger zu beseitigen, um niemanden auf die Idee zu bringen, dass man mit ihm dasselbe machen kann. Und wir werden auch nachher noch in der Fluchtgeschichte Davids von Abschalom im 2. Samuel-Buch werden wir auch sehen, da sind Leute aus der Anhängerschaft Sauls, die ihn sicher gerne beseitigt hätten. Und es ist vielleicht wirklich eben auch, wenn die Bibel sich solche Mühe gibt, zu sagen, nein, David hat überhaupt keine Schuld. Also der Kampf war sicher um wesentlich, wesentlich schwieriger, als man versucht es darzustellen. Und von daher muss man da offensichtlich einiges ein bisschen umschreiben beziehungsweise anders betonen. Andererseits also bei Saul, man könnte die Frage stellen, wenn es wird ja schon in dem Moment, wo Samuel David gesalbt hat, heißt es ja in der Bibel, der Geist Gottes wich von Saul. Also man könnte sagen, es ist eindeutig und wir werden es auch beim nächsten Mal hören, wenn wir sehen, Gott ist nicht mehr bereit, Saul zu antworten. Gott hat schon Saul verlassen. Also in dem Sinne ist er zwar noch der König, aber er ist nicht mehr von Gott geschützt. Aber es scheint, dass trotzdem seine Salbung noch irgendwie ja eine Bedeutung hat oder zumindest David da nicht rangehen will. Das scheint ja noch da zu sein.
Ich möchte gerade noch auf diesen Begriff einen an die Wand urinierenden übrig lasse. Und das ist so ein schöner Ausdruck, weil der steht auch an etlichen anderen Stellen.
Ja, genau, das muss ein da Sprichwort also gewesen alles, sein, das kommt später.
Alles, was männlich ist, so wird es übersetzt, aber in der Bibel steht, alles, was an die Wand pisst.
Ja, ja, genau. Ich glaube, Luther übersetzt das auch wirklich mit Pissen, habe. Das kommt später nochmal bei Jehu, der die Dynastie von Achab vernichtet, kommt das auch nochmal vor. Also das muss so eine Redewendung gewesen zu sein. Die
ziemlich. Ich habe es an zwei Stellen gefunden auch.
Ja, Cor.
Das war auch meine Frage. Ich hatte das nicht zurückgefunden, aber wenn es das, wenn ich habe ich jetzt verstanden, was Herr Müller da gefunden hat. Danke.
Ja, also wir können gerne noch versuchen, den Text fertig zu bekommen. Ich meine, normalerweise, wir überziehen ja sowieso oft. Ich glaube, wir versuchen es einfach mal. Ich hoffe, dass sich niemand ausschalten muss jetzt. Da geht es dann eben um die andere Form des Blutvergießens Davids und Da können wir mal sehen, was Don Yitzhak Abravanel, der ja selber auch jemand war, als Finanzier von verschiedenen Königen und auch ziemlich gelitten hat unter politischen Realitäten, wie er damit umgeht. David bat ihn, also Achish, darum, ihm einen Ort zu geben, an dem er sich mit all seinen Leuten, jeder mit seiner Familie, niederlassen könne, in einer der abgelegenen Städte. Das heißt, er bat nicht um eine Stadt mit Toren und Riegeln, also eine befestigte Stadt, um sich dort stark zu machen, denn vielleicht wird Achish sich scheuen, sie ihm zu geben. Darum bat er um eine der abgelegenen Städte, sich dort niederzulassen. Und dies sind die unbefestigten Städte, denn wenn er in den königlichen Städten mit ihm sitzen würde, wäre er eine schwere Last für ihn. Und zwei Könige können nicht miteinander sitzen. Und zweifellos war Davids Absicht dabei auch, dass die Philister nicht merken würden, wenn er Überfälle macht, um Raub zu rauben und Beute zu erbeuten. Und David und seine Leute stiegen hinauf. Es wird gesagt, dass David und seine Leute nichts zu essen hatten und daher aus einer Zwangslage in das Land des Geschuritas, des Gerisitas und des Amalekitas gingen. Und die Ausleger dachten, dass diese Völker nicht auf der Hut waren, denn sie hatten mit niemandem Krieg. Und daher heißt es, und siehe, sie wohnten im Land, das von immer her, und sie waren von der Grenze Assurs, von Schur her bis zur Grenze des Landes Ägypten. Und als David sie schlug und viel Beute nahm, wussten sie nicht, wer ihnen dieses Übel antat, da David keinen von ihnen am Leben ließ, da er alle in ihrem Land tötete. Und diese Sache scheint mir sehr abwegig, denn es wäre ein großer Verrat von Seiten Davids, die Bewohner des Landes zu schlagen und sich ihnen verhasst zu machen. Und es wäre eine große Revolte gegen Achish, den König des Landes, der ihm Gunst erwiesen hatte, seine Leute und sein Volk zu schlagen. Und damit hätte David Gutes mit Bösem vergolten. Und wie können Sie nicht nachgeforscht haben, wer dieses Böse getan hat? Wie wäre es möglich, dass die Sache nicht bekannt wird, dass sie viele Male geschah? Und mir scheint, also im Gegensatz zu den Auslegern, die er gerade zitiert hat, dass diese Völker, der Geschuriter, der Gerisiter und der Amalekiter, Achish verhasst und seine Feinde waren. Und darum schlug David sie und nahm von ihnen Beute. Und es war kein Verrat an Achish und nicht an seinem Volk. Und daher forschten Achish und seine Leute seinem Tun nicht nach. Und niemand aus diesen Völkern schrie zu ihm, zu Achish, wegen des Bösen, das ihm angetan wurde. Und der Beleg dafür ist, dass die Schrift nicht sagt, dass David und seine Leute über die Städte der Philister herfielen, sondern über den Geschuriter, den Gerisiter und den Amalekiter, die weit von ihnen entfernt waren. Denn sie waren von Schur her bis zum Land Kusch, also eigentlich steht im Text Ägypten, Kusch wäre Äthiopien. Und David wohnte auf dem Feld der Philister. Und die Schrift erwähnt nicht, dass er sie geschlagen hat, Gott bewahre. Und was die Schrift sagt, weder Mann noch Frau ließ David am Leben, bedeutet nicht, dass weder Mann noch Frau an den Orten blieben, die David überfiel, damit sie nicht kommen und es in Gat sagen würden. Denn sie waren Achishs Feinde. Und wie können sie kommen und schreien und die Sache sagen? Sondern es bedeutet, dass David, als er diese Städte schlug, keine Gefangenen nahm und sie nach Gat, also in Achishs Hauptstadt, brachte, wie es die Art der Kämpfer ist, dass sie Kinder und Frauen gefangen nehmen, weil diese gefangenen Sklaven, die ihnen gebracht werden, in Gat sagen würden, aus welchem Land sie sind. Und dies war, weil David, als Achish zu ihm sagte, wo habt ihr heute euren Überfall gemacht? Er und seine Leute ihm so antworteten, wir haben den Negev Judas überfallen. Und manchmal sagten sie den Negev des Jerachmeeliters, eine Familie des Stammes Juda, den Negev des Keniters, die zu den Nachkommen Chowafs gehören, die mit den Kindern Israels verbunden und ihnen nahestehend waren. Und all dies, damit sein Herz David vertraue, damit er denke, dass er sich in Israel verhasst gemacht hat und gegen sie Krieg führte. Und nicht, dass das, was sie taten, Verrat und Verschwörung war. Und seine, Davids Absicht, als er das sagte, war, dass Achish ihm vertraue. Und er befürchtete auch nicht, dass später bekannt werden würde, dass sie den Geschuriter, den Gerisiter und den Amalekiter geschlagen haben. Denn er würde sagen, als wir aus dem Gebiet Judas kamen, sind wir bei ihnen durchgezogen und haben auch gegen sie gekämpft, denn sie sind Feinde des Königs. Und um dies zu vertuschen, gehörte es zur List Davids und seiner Leute, dass sie keine Sklaven, die ihre Worte widerlegen würden, mit sich brachten. Und deswegen ließ David weder Mann noch Frau am Leben, sie nach Gat zu bringen. Und daher ist anzunehmen, dass dort Leute blieben, die vor dem Krieg flohen und sich versteckten. Aber diese werden nicht kommen und die Sache berichten, denn sie waren Feinde der Philister und würden nicht in deren Land kommen. Und aus dem, was ich gesagt und ausführlich dargelegt habe, lässt sich ein solcher Verrat Davids, des Erwählten des Ewigen, fortnehmen. Also das ist ein bisschen kompliziert, wie Amaranel das darstellt. Das Problem ist eigentlich, wir haben David im Gebiet der Philister, bei Achish, dem König der Philister, aber eben in einer Stadt relativ weit entfernt, in Ziklag. Dann heißt es, dass David dort in dieser südlichen Gegend die Geschuriter, Gerisiter und Amalekiter überfällt. Aber was er erzählt, dass er andere, nämlich die Judäer, die Rachmeliter und die Keniter überfällt. Und das muss man alles irgendwie durcheinander, sozusagen miteinander bringen. Und was eben andere Ausleger gesagt haben, dass sie das so gesehen haben, da David ja innerhalb von Achish Reich lebt, wenn er jetzt gegen die Geschuriter, Gerisiter und Amalekiter kämpft, sind das ja Leute, die im Königreich der Philister selber sind. Und damit haben wir natürlich ein Problem. Wie kann David gegen Untertanen des Philisterkönigs kämpfen, wenn er ja selber unter dessen Schutz ist? Und das versucht eben Ababanel zu entkräften. Und das würde ich sagen, ist auch eine relativ logische Argumentation, zu sagen, dass das keinen Sinn macht auch irgendwo, sondern dass es logischer ist anzunehmen, dass es sich Leute da im Grenzgebiet handelt, die die Gegner der Philister waren, und es ja eben auch eindeutig nicht heißt, dass er gegen Philister kämpft, sondern gegen drei andere Völker. Und dann bleibt eben noch der Widerspruch, dass eben die Bibel sagt, David kämpft gegen die und die, aber David selber zu Achish sagt, ich habe gegen die Judäer und die Jachmeeliter und die Keniter gekämpft. Und das ja weiß, dass es seine eigenen Leute sind, er ist ja selber aus dem Stamm Juda. Und das wäre natürlich das Allerfurchtbarste und würde natürlich auch David, wenn das wahr wäre, würde das natürlich David nachhängen. Und hier ist eben die Argumentation von Ababanel zu sagen, natürlich hat er nicht wirklich Judäer getötet oder Verbündete der Judäer, sondern er hat diese anderen getötet, aber will das eben so darstellen, dass er wirklich Judäa getötet hat, damit auch Achish wirklich überzeugt ist, dass er jetzt auf der Seite der Philister steht. Das also auch als, und sozusagen, man könnte fast sagen, dass die anderen ein Kollateralschaden sind, damit er sozusagen Tote vorweisen kann, aber nicht will, dass es Judäa sind, müssen halt die anderen dran glauben. Und andererseits versucht er das ein bisschen auch wieder Davids Gunsten zu interpretieren, dass es nicht wörtlich zu verstehen ist, dass er wirklich niemanden am Leben ließ, sondern niemanden am Leben ist, den er nach Gat gebracht hat. Also dass wir ja annehmen könnten, es blieben welche am Leben, aber die blieben halt da, wo sie waren und sind nicht nach Gat gekommen. Also alle möglichen, auch hier Versuche, irgendwo das Blutvergießen Davids einzuschränken, aber im Gegensatz zu dem, was die Frage vorhin auch war, auch Ababanel scheint kein Problem damit zu haben, dass David Geschuriter, Gerisiter und Amalekiter getötet hat. Solange es keine Judäer sind, ist das für ihn offensichtlich ja. Da haben wir natürlich heute ja ein Problem mit. Aber dieser Unterschied wird hier schon ziemlich deutlich gezeigt, würde ich sagen. Ja, sind da noch Nachfragen, Anmerkungen, Herr Müller?
Ja, ich möchte mal ein ganz klein bisschen vorgreifen und mal zwei Personen nebeneinander stellen, David und Salomon. Wir kommen ja später noch drauf. Ja? Also wenn ich mir hier diesen David betrachte, die Erzählungen, dann stellt sich mir eine Frage. Warum ist unser Christentum so darauf aus, dass wir fast mit Gewalt zu beweisen suchen, dass Jesus aus dem Hause David kommt und nicht aus dem Hause Salomon?
Ich denke, vergleichen wir mal diese beiden. Haus Davids, um das es immer geht. David ist der Stammvater.
Ja, ist Salomon auch.
Es ist gar nicht mehr wichtig, was er getan hat. Und natürlich sieht man auch später, es kommt die Tradition, dass David die Psalmen verfasst hat. Er hat ja auch viele Gesichter da. Und
er hat
die
viele Gesichter.
Rabbinische Tradition stellt ihn wesentlich, das haben wir ja auch schon ein bisschen gesehen, viel mehr als den Psalmendichter und sogar den Torah-Studierenden da, als diesen Kämpfer. Ich glaube, das war einfach, weil das kommt ja auch dauernd in den Königsbüchern immer wieder vor, dass eben das Haus Davids erwählt ist und es wird der Messias aus dem Haus Davids. Das konnte man einfach nicht mehr umschreiben in das Haus der Salomos. Das ist einfach ein fester Begriff, den man ja sogar auch gefunden hat in einer Inschrift an Tel Dan. Also man hat sogar außerbiblisch gefunden, wo nicht David, aber das Haus Davids erwähnt wird. Also offensichtlich war das tatsächlich etwas, wie auch das jüdische, die jüdische Königsfamilie auch außerbiblisch identifiziert wurde. Frau Dankowski.
Das wäre vielleicht noch mal auch eine eigene Einheit wert, nicht? Wie sich dann auch im Blick auf Verheißung und Prophezeiung und Messianität eventuell, also diese ganze davidische Linie dann so wesentlich wird, auch bis hin ins Neue Testament. Ich wollte jetzt nur noch mal gerade bei dem jetzigen Text hier, Kapitel 28, kurz was anmerken. Also das eine ist, es ist jetzt vielleicht ein bisschen investigativ gefragt, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass so ein Tun sich letztendlich verheimlichen lässt. Das halte ich für ein bisschen sehr fantasievoll. Und das Zweite ist, was mir nur einfiel am Rande, wenn er also regelmäßig befragt wird, der David, weil wen hast du heute überfallen? Das könnte ja auch mal Neidgefühle wecken, nicht wahr? Also letztendlich geht es ja auch um Beute machen, denke ich mir. Und eigentlich teilen so Könige auf die Dauer nicht besonders gerne. Das hat mich dann auch ein bisschen unruhig gemacht an der Stelle, was dieses Rundumlob von Achish angeht.
Ja. Ja, wir werden beim nächsten Mal sehen, dass Achish tatsächlich weiter David vertraut, soweit, dass er David in den Kampf gegen Saul mitnimmt. Aber die anderen Philisterfürsten werden nicht mitspielen. Die werden ihm sagen, das geht auf gar keinen Fall. Auf die Weise wird David versuchen, sich wieder bei Saul liebkind zu machen. Und der kann nicht, was auch wieder dazu führen wird, dass wir mit Sicherheit sagen können, David war nicht auf dem Schlachtfeld, als Saul gestorben ist. Das gehört natürlich auch in die Linie rein. Das werden wir beim nächsten Mal dann sehen. Ja, und natürlich, also Ababanel hat die Möglichkeit ja erwähnt, also es könnte sein, dass sie dann doch merken, dass er eben tatsächlich Geschuriter und nicht Judäa ermordet hat und dass er da auch noch eine List findet. Aber auf Dauer lässt sich sowas natürlich in der Tat schwer verheimlichen. Also es bleibt nicht ganz so einfach, diese ganze Geschichte. Frau Wichtbauer, klappt es jetzt? Wollen wir mal versuchen. Also im Moment haben Sie noch das Stummzeichen. Das wäre noch, wenn Sie das noch verändern, wäre das. Nein, das geht heute wieder mal nicht. Wir hoffen mal, dass es beim nächsten Mal klappen wird. Gut, ich denke, dann können wir diese sehr unterschiedlichen Dinge, die über David hier gesagt werden und die auch sehr interessanten Dinge, die über seine Frauen gesagt werden, jetzt erstmal so stehen lassen. Beim nächsten Mal haben wir dann eben das, denke ich, wirklich tragische Ende Sauls, auch wirklich, wer noch irgendwie versucht, auch nochmal von Gott eine Botschaft zu bekommen und Gott ihn und also selbst noch Samuel mal aus dem Totenreich heraufbeschwören wird, auch eine Frage, die ganz kritisch ist. Und wie er dann zusammen mit seinen Söhnen im Kampf gegen die Philister fallen wird. Damit werden wir uns dann von Saul verabschieden. Und im zweiten Buch Samuel geht es dann um David selber, wie er sein Königtum festigt. Aber es ist, denke ich, auch mal eine sehr traurige Geschichte, die wir dann beim nächsten Mal haben. Denn irgendwo hat man ja auch alle gemerkt, so warum nun Saul verworfen wird von Gott, gerade weil er die Amalekiter nicht alle vernichtet hat, ist uns allen so ein bisschen schlecht aufgestoßen. Also da werden wir zu dieser Thematik auch noch mal ein Stück zurückkommen.
Gut. Ich hoffe, dass wir bei einem tragischen Ende einen weniger tragischen Anfang haben beim nächsten Mal. Also wir gucken uns das nochmal an. Es war
nach Sommerpause, nach neuen Mitarbeiterinnen und vielleicht auch das WebEx, das einfach irgendwelche Probleme hat.
Also ich glaube, es liegt wirklich, ich habe das gerade nochmal geguckt, also ich glaube, wer den Link eigentlich verschickt, das ist im Grunde...
Der Link selber war ja auch offensichtlich in Ordnung. Es ging um das weiterzukommen.
Nee, WebEx, ich glaube, dass WebEx im Moment nicht in Ordnung ist. Okay. Also,
wollen wir hoffen, dass sie sich bis nächste Woche erholen?
Das hoffe ich mal. Okay.
Ja, vielleicht denken wir alle, auch ich ausnahmsweise, dran, ein bisschen früher reinzugehen, um die Probleme schon ein bisschen früher